Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch in allen Ländern dieser interessanten und bei aller Finsternis und bei aller Fürchterlichkeit immer wieder auch großartigen Welt. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 23. Juni 2020. Und 22. Wir haben gestern festgehalten, Weltwoche Daily ist früh globalisiert. Es kommt früh am Morgen und ist globalisiert, was das Publikum angeht. Wir haben ein wirklich grenzübergreifendes, großräumiges Publikum. Das ist fantastisch. Herzlichen Dank. Auch die zahllosen Zuschriften, die uns erreichen, der überschäumende Jubel, das ist eine unglaubliche Motivation, ein Ansporn, aber auch die konstruktive Kritik. Jede Kritik, dafür bedanke ich mich. Die Interaktion, die Auseinandersetzung ist wichtig. Sie beflügelt uns und deshalb unterstreiche ich, abonnieren Sie die Weltwoche im App Store. Dann können Sie alle auch Printinhalte bereits frühzeitig ab Mittwochabend beziehen. Wir haben ganz attraktive Angebote. Und oder abonnieren Sie Weltwoche Daily auf YouTube, damit wir gemeinsam die 100.000er-Marke knacken können. Das ist die nächste Wegmarke. Ich hätte mir das nie träumen lassen, als ich im Zuge eines Selbsttherapieprogramms angesichts der Grauenhaftigkeit der Corona-Berichterstattung das Weltwoche Daily etwas intensiver gemacht habe. Aber das hat sich zu einem wirklich sehr fruchtbaren Dialog mit Ihnen entwickelt, etwas monologisch im Sinne des Frontalunterrichts am Morgen, aber es kommt ja so viel zurück und ich kann Ihnen versichern, ich lese Ihre Kommentare, nehme sie mir auch zu Herzen, versuche das auch umzusetzen, dort wo es mir sinnvoll erscheint und dort wo ich es nicht schaffe oder wo ich es nicht tue, nehmen Sie es nicht persönlich, vielleicht habe ich auch den einen oder anderen Hinweis schlicht vergessen. Nur ganz kurz zur neuen Printausgabe, ich stelle sie etwas ausführlicher vor. Im Schweizer Programm heute mit zwei Weltwochen gehen wir an den Start. Einerseits Weltwoche Grün. Das ist eine relativ neue Innovation aus unserem Verlagshaus. Damit versuchen wir, die ökologischen Themen von marktwirtschaftlich liberaler Warte her aufzuzäumen. Also nicht einen ökomarxistischen Ansatz zu pflegen, wie er eben bei diesem Thema weitgehend überall gepflegt wird. Ökologie ist wichtig, Ökonomie spielt aber auch eine Rolle. Und diese Verteufelung, diese automatisierte, institutionalisierte Verteufelung der Wirtschaft als eine Art Totengräberin der Natur, da machen wir nicht mit. Ganz im Gegenteil, die Wirtschaft hat möglicherweise schon mehr gemacht zur Pflege der Umwelt als die Politik, was übrigens auch kein Wunder ist, denn Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, die müssen ja die Kundenbedürfnisse aufnehmen, die müssen hellhörig sein, die müssen ganz feine Antennen haben für das, was die Kunden wollen. Die Kunden sind nämlich der Chef in der Wirtschaft. Der Kunde ist König und in der Politik müsste es heißen, in der Demokratie ist der Bürger der Chef. Aber in der Politik haben Sie natürlich ein Kunden-, ein Bürgerproblem, vor allem in Deutschland. Da haben Sie riesige Wattebäusche in den Ohren, die Politiker. Bis die einmal merken, was die Leute da draußen wollen, da sind die Probleme bereits ins Himalaya-mäßige hochgewachsen. Diese Anmaßung der Politik, dauernd der Wirtschaft Vorschriften erteilen zu wollen, das ist eben auch eine Unsitte dieses geistig-intellektuellen Etatismus, dieser Staatsgläubigkeit, die sich bei uns in den Medien immer weiter ausbreitet, leider auch bei bürgerlichen Medien wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei der NZZ oder aber auch bei der Welt. Und da versuchen wir, Gegensteuer zu geben. Ach, wir sind nicht perfekt, ach, wir machen Fehler, selbstverständlich, aber wir versuchen hier immer wieder, fruchtbare Akzente in der Diskussion zu setzen. Dann die Hauptausgabe der Weltwoche Print mit einem Interview, das Sie vor allem in Deutschland interessieren könnte. Uwe Tellkamp, einer der angesehensten deutschen Schriftsteller, hat große Preise abgeräumt für seinen Wenderoman Der Turm. Ich habe ihn getroffen mit unserem Kollegen Matthias Matussek in Dresden. Ein stundenlanges Interview. Wir haben das hier ausführlich dokumentiert. Für mich ist Uwe Tellkamp einer der besten, aber sicher der mutigste Schriftsteller Deutschlands unserer Zeit. Und es ist unglaublich und es ist fürchterlich, wie dieser Uwe Tellkamp in den Medien heruntergestampft wird, ist auch sehr erhellend, weil Sie einfach sehen, wie ideologisch festgezurrt, wie ideologisch festgefahren, betoniert die Journalisten hier an diesen sehr sensiblen Zeitgenossen herangehen, der übrigens ein ausgebildeter Arzt ist. Der kommt also von den Realwissenschaften, nicht von den Verbalwissenschaften, die in den Medien da eine ganz große Rolle spielen. Und dieses Interview, ich glaube, ich kann das sagen, so etwas haben Sie jetzt noch nie gelesen im Zusammenhang mit Telkamp. Er war super gelaunt, hat auch noch Brötchen mitgebracht. Wir waren in einem wunderbar verwunschenen Innenhof eines mittlerweile berühmten Buchgeschäfts, der Buchhandlung Loschwitz von Susanne Dagen in Dresden. Und da haben wir uns unterhalten, zuerst über den Italo-Western, über den französischen Kriminalfilm, Vampirfilme, kennt er sich auch sehr gut aus, die ganze Wendezeit, Zusammenbruch der DDR und dann natürlich auch die Kontroversen um seine Person, die politischen Interventionen, die er gemacht hat. Und hier hat er eine sehr treffende Metapher gewählt. Das sind meine Django-Momente. Django, der Rächer aus dem Italo-Western. Manchmal musst du einfach die Pistole aus dem Halfter ziehen. Und wenn es auch nur sinnbildlich gemeint ist, jetzt nicht im wortgetreuen Auslegungsmodus, weil Uwe Telkamp ist ja ein sehr friedlicher, ein friedliebender, pazifistischer Mensch mit einem messerscharfen Verstand und einer unglaublichen Beobachtungs- und Beschreibungsgabe. Ich bin sehr stolz und dankbar, dass Sie dieses Interview machen konnten. Haben Sie in dieser Form so mit diesem Schriftsteller, diesem wichtigen Schriftsteller, nicht gelesen, der viel beitragen kann zu einem besseren Verständnis von dem, was heute in Deutschland nicht so gut läuft. Dann, wir haben eine Regierungserklärung gehabt, eine Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz, wichtigster Satz: Partnerschaft mit Putins imperialistischem Russland auf absehbare Zeit unvorstellbar. Der deutsche Bundeskanzler hat auch schon gemerkt, dass Putins Russland eine imperialistische Macht ist. Nach meinem Verständnis ist Russland seit über 1000 Jahren eine imperialistische Macht. Russland ist ein Imperium, qua Definition war es immer. Und gab es immer Phasen, wo dieses Imperium sich etwas mehr ausbreitete und etwas weniger ausbreitete. Das ist eine Konstante der russischen Geschichte seit dem Zusammenbruch der Kiewer Rus. Das war auch ein Imperium. Dann ist die Moskauer Rus gekommen. Und das ist eine Expansionsgeschichte seit dem 15., 16. Jahrhundert mit einigen Unterbrüchen, Höhepunkten, Niedergängen. Und jetzt schicken sich die Russen erstarkt unter Putin natürlich wieder an, ihre imperiale Sendung oder ihr imperiales Bewusstsein auszuleben, ohne das natürlich als solche zu deklarieren. Sie sagen, das sind unsere Sicherheitsinteressen, wie das die Amerikaner auch macht. Die Amerikaner sind auch ein Imperium, die Chinesen sind auch eins. Und die Europäische Union möchte gerne ein Imperium sein, ein Imperium der guten Gesinnung. Das ist hier die Auffassung der Europäischen Union, auch durchaus militant, wenn auch nicht mit Panzern operativ, dafür mit anderen subtileren Methoden wird da versucht, die imperialen Ansprüche umzusetzen. Auf jeden Fall, diese Diagnose wirkt jetzt etwas aus der Zeit gefallen, etwas verspätet, aber man könnte sagen, lieber spät als nie, dass auch die deutsche Regierung gemerkt hat, dass Putin ein Imperium hat. Daraus folgt natürlich, dass man schon früher eigentlich die Beziehungen hätte abbrechen können mit Russland. Denn früher, schon vor 20 Jahren, war ja Russland ein Imperium. Damals hat man aber noch eine andere Ostpolitik gemacht, eine Annäherungspolitik. Und wenn man diese Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen etwas vergegenwärtigt, dann fällt einem einfach auf, nach 1945, also über viele hunderte von Jahren gab es sehr enge Beziehungen zwischen Deutschland, den deutschen Fürstentümern und Russland. Katharina die Große war eine protestantische Fürstentochter aus Deutschland, ist eine wichtige Zarin geworden. Die Lambsdorffs, die Baltikumdeutschen, haben das russische Außenministerium, die Generalität bestückt. Man hat mit Russland zusammengearbeitet, zum Beispiel auch bei der Besiegung, bei der Niederschlagung Napoleons. Deutschland mit ganz speziell engen Bindungen, dann ist natürlich die ganze bolschewistische Revolution gekommen, die kommunistische Revolution, dann ist man auseinandergegangen, Zweiter Weltkrieg, Russland und der Westen gemeinsam dann gegen Nazi-Deutschland, nach dem Kalten Krieg wieder die Entfremdung, von 1945 bis 1970 hatten wir Eiszeit, hatten wir Permafrost, dann in den 70er Jahren kam das Rapprochement, lanciert von den Sozialdemokraten, Egon Bahr, Willy Brandt, neue Ostpolitik, Wandel durch Handel. Und das ist weitergegangen bis eigentlich in die unmittelbare Gegenwart. Da hat man jetzt die Reißleine gezogen, stopp, zack, zurückkatapultiert, jetzt sind wir wieder im Permafrost. Wird vermutlich etwa eine Generation dauern, bis hier wieder eine Annäherung stattfindet. Auch die Russen werden das nicht so rasch vergessen, die jetzt da vom Westen kollektiv sippenhaftungsmäßig auf den Index gestellt werden. Die Folge wird einfach sein, eine massive wirtschaftliche Rezession. Wir werden eine galoppierende Inflation haben. Wir werden steigende soziale Unruhen und Spannungen haben. Wir werden die Hölle haben in der dritten Welt, weil dort werden diese Inflationsfaktoren, Verteuerung der Lebensmittelpreise, der Energiepreise, die werden gigantische Auswirkungen haben. Das sind wir uns noch überhaupt nicht bewusst. Europa hat sich massiv geschwächt. Wir sind jetzt in einer totalen Abhängigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten. Wir sind gar nicht in der Lage, in Europa all diese Rohstoffe zu ersetzen, von denen man wie selbstverständlich angenommen hat, dass sie Russland liefert. Die Versprechungen des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck erinnern etwas verschwommen an das, was Frau Merkel gesagt hat. Wir schaffen das. Die drei gefährlichsten Worte der deutschen Sprache. Also hier manövrieren wir uns auf der Überholspur dieser gesinnungsmäßigen Überheblichkeitsanmaßung, fahren wir mit Vollgas in eine Wand, in die Wand der wirtschaftlichen Realitäten hinein, aber ein Großteil der Politik ist der Meinung, dass man das tun sollte. Auch die Bevölkerung scheint da mehrheitlich mitzuziehen, auch wenn es gewisse Zweifel gibt. Kurzum, diese Konfrontation, dieser Rückfall in die Permafrostzeit gegenüber Russland wird Europa massiv schaden. Es wird der Schweiz schaden, aber es wird der Schweiz etwas weniger schaden. Es wird am meisten schaden der dritten Welt. Es wird Asien massiv schaden. Und deshalb wird auch diese Permafrostzeit irgendwann wieder vorübergehen. Aber die Politik zeigt immer wieder, die Leidensfähigkeit vor allem der Politiker ist enorm. Und man zieht auch das Falsche durch, manchmal auch über das eigene Verfallsdatum hinaus. Kurzum, ich will das nicht zynisch, ironisch hier zusammenfassen, ich habe es jetzt ein bisschen ironisch gemacht. Für mich eine ganz fürchterliche Entwicklung und es bringt gar nichts, jetzt hier Schuldzuweisungen zu machen. Tatsache ist, dass die beteiligten Parteien nicht in der Lage gewesen sind, die geopolitischen Probleme zu lösen. Ich glaube, sie wären lösbar gewesen. Man kann sie immer noch lösen, aber der Schaden ist so groß, der jetzt angerichtet wurde. Und das werden auch unsere Kinder noch zu spüren bekommen, was jetzt unsere Politiker hier tun. Und die versuchen jetzt natürlich, das Ganze auch zu rechtfertigen. Hilflos wie Kanzler Olaf Scholz, eben das imperialistische Russland, so als ob Russland nicht schon vorher ein Imperium gewesen wäre. Sehen Sie einfach, dass diese Politik des Westens nicht durchdacht ist, ist eben nicht fundiert, dann ist eine Gefühlspolitik. Und darum stellt sich auch die Frage, ob die Politiker, die jetzt den Ton angeben in Europa, in einem Jahr noch am Ruder sein werden. Emmanuel Macron, diesen Gedanken möchte ich auch in der deutschen Sendung bringen. Emmanuel Macron hat jetzt ein ganz spezielles Problem. Seit dem letzten Sonntag, seit dem Wahlsonntag, hat er ja die geringere demokratische Legitimations- und Unterstützungsbasis in seinem Parlament als Wladimir Putin in Russland. Und bevor sie die Hände verwerfen und sagen, ja, aber Putin, das ist ein ein Diktator, das ist ja ein fürchterlicher Geselle, ja, mag sein, aber es ist eine Tatsache, das sagen auch die Putin-kritischen Umfrageinstitute, dass dieser Krieg und die Pauschalverteufelung aller Russen als Handlanger des Bösen einen Schulterschluss bewirkt hinter Putin, ist ja klar. Und deshalb ist dort im Grunde die demokratische Unterstützung jetzt größer. Also wir schießen uns wirklich ins eigene Bein. Putins imperialistisches Russland, Kanzler Scholz, so als ob Putin vorher ein lupenreiner Demokrat gewesen wäre. Das bleibt übrig vom Klimapaket von der Leyen. Ursula von der Leyen, Granaten-Uschi, jetzt von zynischen Europaabgeordneten Pfuschi genannt. Ich meine, ich finde die Verpfuschung von Namen schlecht, möchte das gleich sagen, aber es ist eben erhellend als Symptom, mit was für einer Geringschätzung und auch Respektlosigkeit in Kreisen der EU über die EU-Kommissarin gesprochen wird, deren Leistungsausweis in der Politik bei allen Verdiensten, die sie ja irgendwo haben muss, sehr an einen Film erinnert von Sergio Corbucci, Il grande silenzio, Leichen pflastern seinen Weg. Leichen pflastern ihren Weg. Übrigens Il grande silenzio, gespielt von dem eben verstorbenen französischen Schauspieler Jean-Louis Trintignant. Leichen pflastern seinen Weg. Leichen, politische Leichen, Projektleichen pflastern ihren Weg. Frau von der Leyen hat unter anderem auch die deutsche Bundeswehr auf dem Gewissen. Das muss aber auch Frau Merkel verantworten. Oder Karl Theodor von und zu Guttenberg, damaligen Shootingstar der deutschen Politik, der die Wehrpflicht abgeschafft hat. Man kann das nicht nur auf diese Person fokussieren. Aber Frau von der Leyen ist das freundliche, das hübsche Gesicht einer seelenlosen Bürokratie. Und dieser Bürokratismus ist jetzt natürlich auch das Problem dieses Klimapaket, das eine Art planwirtschaftlicher Kraft- und Krampfakt ist, um die Welt zu retten. Und man kann nur den Kopf schütteln vor der Tatsache, dass offensichtlich diese EU-Funktionäre und Bürokraten tatsächlich daran glauben, dass sie mit diesem Himalaya von Geld, das sie gar nicht haben, das Klima verändern können, das Klima beeinflussen. Ich meine, die können ja nicht mal dafür sorgen, dass die Europäische Union ausreichend bewaffnet ist. Die sind nicht mal dazu in der Lage. Man war nicht einmal in der Lage, ein über alle EU-Staaten hinweg die gleiche Steckdose zu machen. Das schaffen sie ja auch nicht. Aber das Weltklima, das schaffen wir natürlich. Kein Problem. Wir können zwar das Wetter nicht beeinflussen, darum steuern wir jetzt das Klima. Ich meine, das ist doch einfach eine Politik, die sich von der Wirklichkeit verabschiedet hat. Und das Gesicht dieser Politik ist Ursula von der Leyen. Und sie muss natürlich viel von dem auch ausbaden und abbekommen, was an grundlegenden Konstruktionsfehlern in der Europäischen Union angelegt ist. Das, was wir hier sehen, ist ein Bürokratiemonster, das im Moment seiner Geburt bereits tot ist, eine Totgeburt, da glaubt niemand daran, ist auch aus der Zeit gefallen, ist ein völlig falsches Denken, hier den Staat, die Europäische Union, dermaßen aufzurüsten, wenn es eine Hoffnung für das Klima gibt, sofern diese Art von Ausdrucksweise überhaupt Sinn ergibt in diesem Zusammenhang, dann ist es ja der private Sektor, die private Innovation oder Universitäten, die da nicht politisch in eine Richtung gedrückt werden, sondern offene Institutionen sind, aber da marschieren wir auch in die Gegenrichtung, wo man immer mehr Einheitsbrei, Einheitsmeinung, Unité de Doctrine hat und jeder Forscher, der eine andere Meinung hat, wird sofort rausgeworfen. Das ist das Problem, die sind auf dem falschen Kurs hier und sie kommen nicht davon runter. Und dieser falsche Kurs wird natürlich mit zunehmender Brutalität immer mehr verbetoniert und verfestigt, denn die EU, ich habe Ihnen das gestern gesagt, wird ganz klar in den nächsten Monaten und Jahren die Einstimmigkeitsregel beseitigen, um zum Beispiel renitente Politiker wie Ungarns Viktor Orban irrelevant zu machen, um ihn zu übertrumpfen, um ihn zu majorisieren. Sie haben ja schon wieder einen Knatsch mit Ungarn. Die EU verzweifelt an Ungarn, weil Orban verweigert dieses kolonialistische, fremdbestimmte Steuerregime zu übernehmen. Da haben wir einfach ein paar Schuldenstaaten. Joe Biden, die OECD, wollen jetzt den Ländern befehlen, was für Steuersätze sie bei Unternehmen einzuführen haben. Meine Damen und Herren, die europäischen Länder, die Demokratien, schon die Monarchien, die Ständestaaten, da gab es Bürgerkriege, in denen die Bürger, die Stände, die Adligen, wer auch immer, die Gegenmacht zum Monarchen, für das Recht gekämpft, ihr Leben riskiert haben, die Steuersätze selber festzulegen. Und jetzt kommt einfach ein hochverschuldeter Herr Biden, der da auf einer riesigen Müllhalde von Schulden steht und sagt, okay, jetzt müssen wir einfach höhere Steuern haben, Mindeststeuersätze, dass niemand mehr bessere Steuersätze haben kann, dass wir den Steuerwettbewerb ausschalten. Und da machen sie alle mit. Die einzigen, die nicht mitmachen, sind die Ungarn. Ist ja ein Skandal, dass die Schweiz da auch mitmacht. Bürgerlicher Finanzminister Ueli Maurer, ist eine ganz finstere Stunde hier für diesen Politiker, dieses Geschäft. Viktor Orban ist wieder mal der Einzige, der hinsteht und sagt, nein, das machen wir nicht, wir bestimmen selber über unsere Steuern. Und was macht die EU, was macht die NZZ, was machen die Zeitungen? Sie putzen sich an ihm die Schuhe ab. Deshalb wird die Europäische Union zu einem immer zentralistischeren, machtmäßigeren Gebilde und damit wird sie sich immer weiter von den Idealen entfernen, die sie eigentlich glaubt, hochzuhalten. Die Angst vor dem Knall. Der Finanzminister Christian Lindner warnt die Deutschen vor einer schweren Wirtschaftskrise und 5 Jahren der Knappheit. Leider ist die Gefahr sehr real. Ich finde das eine Frechheit. Da machst du eine falsche Politik und dann hältst du eine Brandrede und sagst den Leuten so, ich knall euch das jetzt einfach mal hin. Ja, jetzt müsst ihr halt eine Wirtschaftskrise aushalten. Es gibt halt eine Rezession, weil wir euch eine Rezession eingebrockt haben durch eine Politik, die wir uns im Grunde gar nicht leisten können. Und gleichzeitig rennt Herr Habeck herum und gaukelt den Leuten irgendetwas vor, wie ein drittklassiger Puppenspieler, dass er mit Katar und anderen Staaten die Gaslieferungen aus Russland ersetzen könnte. Das kann er nicht, das geht gar nicht, das ist unmöglich. Und hier mit einer Brandrede, also richtig fast schon unheimlich hier, wie er da seine ganze rhetorische Urgewalt aufschäumen und aufblustern und auftrönen lässt, sagt Lindner, als ob das das Problem der Deutschen wäre. Ihr müsst euch jetzt einstellen auf eine Rezession. Jetzt kommt eine Rezession. Also das ist also quasi, wie wenn ich einen zusammengeschlagen habe und nachher sage ich ihm so, jetzt musst du aber hier diese Schmerzen aushalten, du musst das jetzt richtig gehend wieder überdauern und du musst aus dieser Schmerzenslage herausfinden und dich damit halt abfinden, dass du jetzt Schmerzen hast, die ich dir selber zugefügt habe. Ich meine, das ist doch hier diese ganze Rhetorik eine Frechheit. Dann gab es einen Angriff auf das Bild-Team in der Ostukraine. Paul Ronzheimer, der rasende Reporter der Bild-Zeitung, der auch kein Geheimnis aus seinen politischen Vorlieben macht, der ist da also in eine ganz brenzlige Situation geraten. Das Auto der Bild-Zeitung ist da mit zerstörter Außenscheibe von einer Druckwelle erfasst worden, im Zusammenhang, glaube ich, mit einem Mörser. Beschuss und jetzt, wie es einem etwas sprungbereiten Naturell entspricht, kommt Paul Ronzheimer da zum Schluss, das sei ein absichtlicher Angriff der Russen auf die Presse gewesen. Ich weiß nicht, ich meine, das ist grauenhaft und ich bewundere diese Kriegsreporter, die in diese Minenfelder sich hinauswagen, aber man muss halt einfach sagen, Entschuldigung, wenn man in solche Kriegsgebiete geht, also da klopft's, da bombt's, das ist gefährlich, da kann auch etwas passieren. Und da muss man dann schon, da muss man wahnsinnig aufpassen. Und ja, das erinnert uns einfach daran, dass das wirklich in diesem Donbassgebiet eine echt, wirklich kriegerische Situation ist. Da muss man als Journalist auch aufpassen. Es ist nicht immer ein absichtlicher Angriff. Es gibt auch Leute, die unabsichtlich erschossen werden. Es gibt übrigens auch Soldaten, die durch Friendly Fire ums Leben kommen. Haben wir auch im Vietnamkrieg gesehen. Dann NZZ, Parteitag der AfD, die Entwicklung lässt keine Verharmlosungen mehr zu. Dass die Menschheitsgeißel AfD, jetzt auch die NZZ hier ganz klar an Farbe bekennen, diese AfD ist ein ganz unmöglicher Verein und habe da irgendwie Sympathien in rechtsextremistische Gefilde und Verharmlosung des Nationalsozialismus, all diese Dinge, die bekannten Zitate, keine Verharmlosung seien mehr da. Ja, diese AfD, die dann natürlich jetzt systematisch kaputt gemacht wird von den Medien, die auch verunglimpfen. Und da kommen natürlich dann auch die ganzen Ressentiments, die journalistischen, heraus. Man muss allerdings sagen, ja, die AfD hat sich das natürlich auch selber zuzuschreiben. Das ist die Folge dieses Führungschaos. Dort haben sie offensichtlich keine Person, die wirklich überzeugend das Ruder, das Steuer in die Hand nehmen kann. Und gegen diese ganze geballte Angriffsgeröll-Lawine ein halbwegs überzeugendes Gegenargument aufbauen kann. Das fehlt da. Ich meine, diese ganzen Zuschreibungen, jetzt aus distanzierter Warte gesprochen, das ist übertrieben, aber das ist natürlich auch Politik. Dann wird die Konkurrenz in einem Land wie Deutschland sowieso, das etwas Mühe hat, politisch mit der Meinungsvielfalt, da wird natürlich jede Opposition, und vor allem jede Opposition von rechts, die wird natürlich sofort in den Nazi-Giftschrank hineingeschoben, und wenn du es dann auch noch dumm anstellst, dann gibst du denen auch noch die Messer in die Hand, mit denen sie dich dann erstechen, die sie dir in den Rücken schieben. Das machen sie natürlich. Aber vielleicht ist das Ganze auch viel grundsätzlicher zu beurteilen. Vielleicht ist es so, dass in Deutschland keine rechte Partei akzeptiert wird, dass die Deutschen das einfach nicht wollen. Das ist das Hitler-Problem. Wobei die höhere Ironie ja darin besteht, dass Hitler im Grunde ein Sozialist war, der seinen Sozialismus mit völkisch-nationalistisch-konservativer Folklore überschminkt hat. Aber er war ja im Grunde ein Roter. Er war ein Sozialist, ein Kollektivist, ein Konservativer oder ein Liberaler. Gott behüte, ganz im Gegenteil. Er war im Grunde ein Linker. Aber man hat das irgendwie geschafft. Das ist eine Leistung auch der Linken, dass sie alles verteufeln konnten, was von rechts kommt. Da ist sofort Hitler, Giftklasse 1a. Vieles von dem, was die AfD erzählt, ist ja, wäre vielleicht vor 15, 20 Jahren in der CDU salonfähig gewesen, aber heute ist es also nicht mehr. Aber sie kommt eben aus dieser Verballhornungs- und Verleumdungsecke nicht mehr heraus, liefert den anderen auch immer noch Munition, der ganze Staat rüstet gegen die AfD auf, aber das wäre eigentlich sogar noch eine Chance für eine Oppositionspartei, dass sie gerade mit diesem Gegenwind, wenn sie die Kraft hätte, auf die Sache zu fokussieren, hier ein positives Resultat für sich zu erzielen, aber wie auch immer, das Hitler-Problem Deutschlands ist hier vielleicht der tiefere Grund, dass diese AfD, so wie es aussieht, keinen Fußbreit mehr auf den Boden bringt, sich da auch in inneren Wirren verstrickt. Und in Deutschland, ich stelle mir das so vor, ist es vermutlich auch unmöglich geworden, überhaupt noch der AfD beizutreten. Da verlieren sie vielleicht ihren Job oder, keine Ahnung, werden sie auch sanktioniert, kommen sie auf die Russland-Sanktionsliste. Da krankt es im Moment ganz entscheidend in der Führung. Mal sehen. Es ist ein bisschen wie im Tierreich in der Politik. Sind die anderen zu stark? Bist du zu schwach? Kannst du dich behaupten? Ja oder nein? Man testet natürlich auch da den Thermostat-Level der Beteiligten, nicht wahr? Das ist ja Aktion, Reaktion, alle gegen alle, Kampf, alle gegen einen. Ja, da muss man das sehr klug spielen. Aber auf jeden Fall die Medien hier natürlich ganz klar, wo sie stehen und auch zu jeder Verleumdung bereit, die im Grunde ja immer dann auch eine Verharmlosung der Nationalsozialisten bedeutet. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Morgen geht's dann wieder weiter. Die Weltwoche hier, ich zeige Ihnen das noch einmal wunderbar. Doppelt grün, Uwe Tellkamp und Weltwoche grün. Abonnieren Sie diese Zeitung, abonnieren Sie unseren Online-Kanal und abonnieren Sie YouTube, Weltwoche Daily, diese 100.000. Die schaffen wir noch. Alles Gute, wir schaffen das. Machen Sie es gut.